Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg. Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Unser Thema in dieser Reihe: Vertrauenskrise in Deutschland. Braucht unsere Demokratie ein Update? Meine Fraktionspartnerin auch in dieser Ausgabe. Herzlich willkommen, Rebecca Piron.
Hallo Christian. Ja, wir sind wie letzte Folge auch schon nicht alleine. Wie immer im dritten Teil unserer Podcast-Reihe zu einem Thema haben wir uns drei Gäste eingeladen mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema. Das wäre zum einen der Landrat von Nordwestmecklenburg, Tino Schomann.
Ja, außerdem bei uns mit in der Runde vom Lehrstuhl für politische Systeme am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaften, Dr. Martin Groß. Herzlich willkommen.
Und bei uns ist ebenfalls jemand, den einige von Ihnen vielleicht schon aus der Webinarreihe Faszination Kommune kennen oder vielleicht sogar persönlich kennengelernt haben auf unserem Forum Kommunal vor kurzem in Hildesheim. Der Leiter des Ordnungs- und Standesamtes in der Gemeinde Papenteich, Arkadiusz Czesniak. Guten Tag. Herr Schomann, wir möchten mit Ihrer Geschichte anfangen. Dazu müssen wir uns die Situation im Landkreis Mecklenburg vielleicht mal etwas genauer ansehen. In Ihrem Landkreis liegt die Gemeinde Upahl. Dort ist ein Containerdorf für Geflüchtete entstanden. Es gab massive Proteste und einen Bürgerentscheid, der deutschlandweit auch Schlagzeilen gemacht hat. Als dann vor wenigen Wochen die ersten Flüchtlinge eingezogen sind, ist der Protest dann aber ausgeblieben. Wie haben Sie es denn geschafft, die Menschen doch noch mitzunehmen?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Die Mitnahme der Menschen insgesamt, glaube ich, das ist nicht mehr so leistbar, wie man sich das vorstellen würde, wie eigentlich Außenstehende sich das vorstellen. Ich habe so eher das Gefühl, das ist eine Aufgabe dessen, weil man gemerkt hat, dass man leider der Staat keine Möglichkeiten geschaffen hat, dort mitzuentscheiden. Die Bürgerinnen und Bürger, auch mit der Gemeinde, bin ich da im regelmäßigen Austausch. Auch vor dem Bezug habe ich die Gemeindevertretung eingeladen. Sie haben gesagt, wir schauen, wie es jetzt läuft, wie es funktioniert. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass jetzt gesagt werden kann, dass die Bürgerinnen und Bürger des Ortes, der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, das war ja jetzt nicht nur bezogen auf die Gemeinde, sondern es haben ja sich auch, der Protest war ja weitaus größer auch, dass das jetzt eine Akzeptanz gefunden hat, glaube ich nicht. Das hat ja auch der Bürgerentscheid gezeigt, für mein Dafürhalten. Insofern ist es, glaube ich, eine Resignation, die da eingetreten ist. Und man schaut jetzt, es ist auch ruhig geblieben, muss man sagen, auch jetzt seit dem Einzug der Asylbewerber in die Unterkunft. Bis jetzt hatten wir da keine Vorkommnisse. Es läuft ruhig ab, das ist auch das Entscheidende, glaube ich. Und wir stehen da im engen Kontakt. Und auch wenn da Vorfälle kommen, sind wir im engen Austausch, dass wir die auch gleich besprechen können und mit den Behörden, Polizeibehörden oder wer auch damit zugeholt werden muss, dass wir da schnell handeln können. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Und dass man immer offen ist für die Problemlagen vor Ort, um die Leute und die Bürgermeister, die Gemeinde nicht alleine dastehen zu lassen. Das mache ich. Und insofern hoffe ich mal, dass wir da eine Zeit hinbekommen. Es ist ja nur befristet für ein Jahr. Eine Zeit hinbekommen, dass das alles ruhig über die Bühne geht.
Sie haben da jetzt angesprochen, dass Kommunikationswege fehlen oder Entscheidungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger. Haben Sie denn da eine Idee, inwiefern man das zukünftig verändern könnte auch?
Naja, wir haben ja das Format der Bürgerentscheide. Die haben ja immer die Fragestellung, egal wo wir jetzt schauen, in welcher Ortslage, auch im Bundesland, im MV gibt es ja schon mehrere Bürgerentscheide zu der Fragestellung. Und bei uns in Grevesmühlen waren es halt sehr deutlich, über 90% haben es abgelehnt, die Frage, ob die Stadt dem Landkreis Grundstücke zur Verfügung stellen sollte für Geflüchtete oder Asylbewerber. Und die wurde eben mit deutlicher Mehrheit mit Nein beantwortet. Und das ist ja, das vermisse ich einfach ganz doll in Richtung Bundesregierung, aber auch in dem Land, dass das insgesamt, jetzt nicht aus Grevesmühlener Sicht, aber insgesamt nicht gesehen wird. Das ist das Problem der Deutschen Nummer eins. Das ist die große Herausforderung Nummer eins, die dasteht, die extrem gesellschaftlichen Sprengstoff mit sich bringt. Und die Voten der Bürgerinnen und Bürger in solchen Entscheiden zur Kenntnis genommen werden müssen, aber nicht nur zur Kenntnis, sondern auch bewertet werden müssen, ausgewertet werden müssen. Und man kann das halt nicht so wegtun. Es gibt einige Politiker, die schon davon sprechen, dass solche Formate gar nicht zulässig sein dürften für diese Fragestellung. Sehe ich ganz anders. Wir sind alle gewählt und aufgebaut auf einer demokratischen Grundordnung. Und alle Gewalt geht vom Volke aus. Steht ja auch am Bundestag obendrauf. Und insofern ist es die verdammte Pflicht aller Entscheidungsträger, auch auf das Volk, auf die Bürgerinnen und Bürger zu hören. Und das wird in der großen Politik, in den Ländern, im Bund, gerade im Bund, nicht gemacht. Und das ist der große Vorwurf. Insofern nochmal auf die Frage zurück, denke ich, dass eine Bürgerbeteiligung, eine Fragestellung richtig ist. Und man vielleicht auch grundsätzlicher die Frage beantworten müsste, weil das eine grundsätzliche Frage ist, die uns als Gesellschaft in Deutschland betrifft. Insofern bin ich da eigentlich für eine Öffnung dessen, dass die Bürger mehr beteiligt werden. Sie können das jetzt gar nicht aktiv mitbeteiligen, weil das hier die Landkreise für die Länder ja im Auftrag machen. Und insofern, ich wünsche mir eine Erweiterung der Bürgerbeteiligung bei der Frage und nicht eine Reduzierung.
Ja, an dieser Stelle möchte ich dann unseren Politikwissenschaftler Martin Groß mit in die Runde nehmen. Herr Groß, wenn Sie solche Geschichten wie aus Nordwestmecklenburg hören, ist Politik selber schuld, dass das Vertrauen so gering ist wie nie zuvor, oder wer trägt da die Hauptschuld?
Also die Hauptschuld trägt die Politik nicht unbedingt. Da würde ich sagen, es gibt eben auch eine Bringschuld von Bürgerinnen und Bürgern, sich zu informieren über gewisse Themen, rechtliche Zwänge, die der Politik einfach unterliegt, was aber natürlich jetzt, ich würde es nicht Hauptschuld nennen, aber die Schuld oder der Punkt ist, den die Politik vermitteln muss, ist, dass es komplex ist. Und ich glaube, diese Komplexität, die wird nicht runtergebrochen in dem Maße, damit das jeder und jede vor Ort tatsächlich verstehen kann, dass die Kommune nun einen gewissen Spielraum hat, überhaupt Dinge zu entscheiden, dass dann das Land mitspielt, dass der Bund mitspielt, dass es europarechtliche Regelungen gibt. Und das kann man der aktuellen Politik, aber auch schon der vorherigen Bundesregierung durchaus zum Vorwurf machen, dass sie es nicht schafft oder nicht die gesamte Bundesregierung schafft, diese Komplexität zu vermitteln oder runterzubrechen auf verständliche, ja, quasi essbare Stücke, die man verdauen kann tatsächlich, um das nachvollziehen zu können. Das wird aber auch nicht leichter dadurch, dass das europäische System einfach so komplex ist und wir eine Frage mit Migration einfach nicht nur kommunal lösen können. Das heißt, einfache Lösungen gibt es da nicht und die Politik tut sich schwer, das zu vermitteln.
Wenn wir da mal auf die kommunale Ebene gucken, in Umfragen sieht man im Moment, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker im Vertrauensranking im Verhältnis relativ gut abschneiden gegenüber LandespolitikerInnen und Bund. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Das ist das große Paradoxon der kommunalpolitischen Forschung im Grunde. Bürgerinnen und Bürger vertrauen Kommunalpolitik am meisten, wenn wir über die Institutionen sie fragen. Sie sagen gleichzeitig, für sie ist das die wichtigste politische Ebene für ihren Alltag. Aber interessieren tun sie sich dann doch am wenigsten wieder dafür. Oder zumindest, wenn man nur die Wahlbeteiligung anschaut, da sind es dann doch wieder die großen Fragen der europäischen Politik, der globalen Politik und der Bundespolitik, die einen interessieren. Das ist ein Problem, das kann man aus unterschiedlicher Perspektive beleuchten. Meine persönliche Perspektive ist, dass Parteien vor Ort dringender denn je gebraucht werden und die sich leider gerade in Teilen Ostens nach 1990 zurückgezogen haben und vor Ort einfach nicht mehr präsent sind und dort ein Vakuum entstanden ist, das entweder von anderen Gruppierungen gefüllt wurde oder eben gar nicht gefüllt wird und die Leute vor Ort sich dann auch vernachlässigt fühlen, und das kann ich nachvollziehen, wenn halt niemand da ist.
Von einem Paradoxum spricht Herr Groß, Arek Czerniak. Du arbeitest in einer Samtgemeinde Papenteich in Niedersachsen. Wenn du dir diese jüngste Forsa-Umfrage zum schwindenden Vertrauen mal durchsiehst, ist das etwas, was sich bei euch vor Ort wirklich auch widerspiegelt, oder habt ihr vor Ort ganz andere Erfahrungen?
Also ich würde da gerne auf die Antwort von Herrn Groß eingehen, denn ich glaube, Vertrauen zeigt sich immer daraus, du musst einen Menschen haben, den du greifen kannst. Und das geht natürlich in Ihre Aussage mit rein, Herr Groß, dass man natürlich die Kommunalpolitiker oder auch die Kolleginnen und Kollegen in den Kommunalverwaltungen natürlich greifbar hat. Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, denn die Entscheidungen werden auf Bundes- und Landesebene getroffen. Und am Ende sind wir als Gebietskörperschaften in der Fläche diejenigen, die es, man kann es negativ nennen, ausbaden müssen, positiv formuliert, die es umsetzen dürfen. Und das machen wir auch gerne, weil wir das natürlich für die Bürgerinnen und Bürger machen. Aber dazu auch die Aussage von Herrn Landrat Schumann. Man kann uns nicht einfach alleine lassen. Also auf kommunaler Ebene hast du immer ein Gesicht, hast die Menschen, nimmst den Menschen auch ab. Diejenigen, die im Ordnungsamt sitzen, diejenigen, die im Bauamt sitzen, du hast da einen Bezug zu. Die musst du jetzt nicht persönlich kennen, aber du sagst dir, okay, das sind die Profis, die da dran sind. Und dadurch schaffst du natürlich Vertrauen. Deshalb passt das natürlich 1:1 zu der Umfrage, über die wir gerade sprechen.
Und wie, wenn Sie das jetzt mal sich genau in Papenteich angucken, wie funktioniert denn dieses Vertrauensbilden? Also welche vertrauensbildenden Maßnahmen haben Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zur Verfügung? Und inwiefern kann das vielleicht auch das Verhältnis zu anderen politischen Ebenen, das ja gerade schlechter wird, wieder verbessern?
Ja, da sind wir, Frau Piron, bei dem Punkt, den Christian Erhardt gerade angesprochen hat, mit diesem Paradoxon. Ich glaube, Vertrauen entsteht immer durch Kommunikation. Und Kommunikation ist eins der wesentlichen Instrumente. Und ob das nun die Kommunikation im Gemeinderat oder im Samtgemeinderat ist oder Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, die beispielsweise auch mit einer negativen Nachricht umgehen können, das muss ja jeder von uns als Mensch auch tun können. Aber die fühlen sich natürlich mitgenommen und kriegen die Themen so erklärt, dass sie es auch verstehen. Nimmt man da Kooperationspartner? Wir haben gerade über die Flüchtlingskrise gesprochen. Wir arbeiten bei der Unterbringung von Schutzsuchenden bei uns mit einem ehrenamtlichen Verein zusammen, der Flüchtlingshilfe Papenteich. Das funktioniert ganz großartig, weil man sich einfach eng und häufig abstimmt. Kostet aber auch zugegeben im Arbeitsalltag natürlich auch immer Zeit und Ressource. Das gehört natürlich dazu. Da muss man sich dann entscheiden, was einem wichtiger ist. Ich bin immer jemand, der sagt, lieber einmal mehr kommunizieren und dadurch das Vertrauen haben, als einmal zu wenig kommunizieren.
Dieses wie kommuniziere ich, finde ich tatsächlich ganz wichtig, Landrat Tino Schumann. Sie haben in einem Interview jüngst zur Einigung, ging es um den Migrationsgipfel, wörtlich gesagt, wir sind die Feuerwehr vor Ort, die löscht, aber wir haben kein Wasser bekommen, sondern heiße Luft. Ich gebe offen zu, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, ich liebe klare Kante, aber heizen solche Aussagen am Ende nicht auch schwindendes Vertrauen weiter an? Oder ist das genau diese Ehrlichkeit, die Politik vor Ort ausmacht, wenn denn die große Politik versagt?
Das ist die Ehrlichkeit und dazu stehe ich auch. Ich bin Pragmatiker, ich bin so aufgewachsen, so erzogen worden. Ich bin kein Freund davon, Dinge schön zu reden. Und das gefällt auch nicht jedem und nicht jeder. Aber das ist das, was ich breit merke, das ist das. Die wollen eine klare Sprache und die wollen eine klare Problembenennung, die Bürgerinnen und Bürger. Und keine Schönrederei, weil das hilft uns gar nicht. Das löst keine Probleme. Das soll sie verdecken, das soll die Lage im Land befrieden. Aber was nützt es, wenn ich die Lage befrieden könnte, was nicht geschehen wird? Aber das Problem vor Ort ist ja sichtbar. Also die Bürgerinnen und Bürger sehen ja, was hier vor Ort passiert. Die wohnen ja in den Städten und Dörfern, wo solche Unterkünfte entstehen. Die sehen ja, was auch von den Behörden los ist, von den Ausländerbehörden. Insofern darüber nicht zu reden und alles schön zu reden, da bin ich kein Freund von, werde ich auch nicht tun. Insofern ist es nicht nur der Landrat Schumann, es sind ja die überwiegende große Anzahl der Verantwortlichen auf kommunaler Ebene, die Landrätinnen und Landräte, die Oberbürgermeister und Oberbürgermeister in Deutschland, über alle Parteien hinweg, die sagen, es geht nicht mehr. Wie schlimm muss die Lage noch kommen? Also das ist das Schlimme. Wir sind die Herzkammer der Demokratie, wurde auch immer so schön gesagt, die Kommunen. Auf das Herz wird nicht gehört. Und wenn das Herz eben nicht entsprechend gesund gehalten wird und zu Stress, dann kriegt man einen Herzinfarkt. So, und was daraus passiert, wissen wir alle. Insofern nochmal, wir brauchen endlich Lösungen und nicht nur Lippenbekenntnisse. Und das ärgert mich massiv und das stört ja auch die Bürgerinnen und Bürger. Und das wirkt sich ja dann auch schlussendlich in den Wahlumfragen, in den Wahlergebnissen aus, die wir dann erleben.
Wenn wir das Thema Kommunikation jetzt nochmal theoretisch angucken, Herr Groß, im Moment gerade in dieser Flüchtlingspolitik auf kommunaler Ebene ist ja relativ viel Gereiztheit zu bemerken, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Städte und Gemeinden und Landkreise sind aber natürlich
auch verpflichtet, ihre Position gegenüber Bund und Land darzustellen, die Überforderungssituation, die es in verschiedenen Kommunen gibt, mit Unterbringung, mit Integration anbieten, dass da eben die Unterstützung von Bund und Land nicht ausreicht. Der Teil der Bevölkerung, der aber generell sich mittlerweile verweigert gegen Aufnahme von Geflüchteten, sieht das dann natürlich häufig auch gerne als Bestätigung der eigenen Position. Wie manövriert man das? Also was ist eine gute Art zu kommunizieren für eine Kommune, ohne sich da jetzt in diese Gemengelage vielleicht fälschlich eingeordnet zu fühlen?
Ja, Herr Szczesniak hatte das ja im Grunde schon angesprochen, dass es tatsächlich nur über Kommunikation geht, aber über Kommunikation, die klar sagt, was ist rechtlich verpflichtend, also was muss getan werden, die klar sagt, was kann die Gemeinde, Kommune, wie auch immer, tatsächlich leisten. Auch gerne, wie Herr Erhardt gesagt hat, klare Kante, das ist okay. Aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen klarer Kante oder ich heiz die Debatte nochmal an mit Aussagen, die dann vielleicht eher auf die laute, meistens ja immer noch Minderheit vor Ort, tatsächlich abzielt. Also wenn man nochmal das Beispiel nimmt mit der Feuerwehr und der heißen Luft, das ist für mich schon so, gerade so die Grenze. Das kann man natürlich immer noch verstehen. Ja, da hat jemand seinen Unmut kundgetan. Das wird von anderer Seite, wie Frau Piron gesagt hat, aber anders gelesen. Sondern es wird gelesen mit, ja, die lassen uns alleine und jetzt sollen wir uns drum kümmern, aber uns hilft halt wiederum niemand. Aber man kann da die Kommune nicht alleine lassen. Also das sind alle staatlichen, übergeordneten Ebenen gefordert. Und das war mein Punkt vorhin mit Parteien vor Ort, dass solche Dinge werden nun mal im Bundestag entschieden und teilweise über die Landesebene dann weitergegeben. Da würde ich erwarten, dass auch Bundestagsabgeordnete, die diesen Wahlkreis vertreten, in dem eben diese Flüchtlingsunterkünfte als Beispiel dann gebaut werden, vor Ort sind und das auch erklären und nicht die KommunalpolitikerInnen alleine lassen damit, die dann, wie wir vorhin gesagt haben, einfach natürlich alles abbekommen, im Positiven, wie aber meistens leider auch im Negativen, weil das sind die Personen, denen man in Anführungszeichen habhaft werden kann, um seinen Unmut direkt vor Ort Ausdruck zu verleihen.
Diese Unmut und diese gefühlten Mehrheiten, Minderheiten, wie Großes nannte, vielleicht auch nochmal an Arek als Verwaltungspraktiker vor Ort, die er sehr eben dann ganz genau abbekommt. Und du eben sagtest so, wir kommunizieren lieber einmal mehr als einmal weniger. Jetzt sagen ebenfalls eine aktuelle Umfrage 48% der Deutschen, dass man in Deutschland noch frei reden darf. Also eine Mehrheit sagt, wir trauen uns schon gar nicht mehr, irgendetwas zu sagen. Da weiß ich schon gar nicht mehr, wer Mehrheit und wer Minderheit ist. Wie kriegt ihr es ganz konkret hin, diese Mitsprachemöglichkeiten, diese Kommunikation, ich sage mal, nur einseitig zu machen, sondern eben die Menschen auch mit einzubinden und denen das Gefühl zu geben, hier darfst du sagen, was du willst, aber erwarte nicht, dass du alles unkommentiert sagen darfst und jeden Mist raushauen darfst. Ich übertreib's jetzt mal bewusst.
Also ich würde auch gerne auf die Aussage von Herrn Groß nochmal eingehen, weil man das natürlich unterteilen muss. Wir haben einmal die Aussage, wir sind die Feuerwehr vor Ort. Und das ist natürlich bezogen darauf, dass Bundesebene, Landesebene beschließt und sagt, ihr liebe Kommunen, ihr kümmert euch da schon mal, ob ihr Personal habt, ob ihr die organisatorischen Ressourcen habt, spielt jetzt erstmal keine Rolle, ihr macht das mal bitte. Also da kann ich natürlich nachvollziehen, dass jeder Verwaltungspraktiker sagt, so kann es dauerhaft nicht funktionieren. Wenn es aber darum geht, ich glaube nämlich nicht, dass es die Minderheit ist. Wir haben ganz viele Bürgerinnen und Bürger, Menschen in unserem Land, die einfach Abläufe in Teilen nicht nachvollziehen können, weil die nicht transparent wiedergegeben werden, weil die nicht so erklärt werden, dass man die als normaler Bürger oder eine Bürgerin versteht. Für mich gehört immer dazu, ehrlich, offen, transparent und authentisch, vor allem authentisch, weil es natürlich kein Problem ist, mal einem Bürger zu sagen, das funktioniert jetzt so oder so nicht. Im Übrigen habe ich das Gefühl bei uns in der Samtgemeinde Papenteich, dass natürlich die Leute im ersten Step jetzt nicht genau wussten, was passiert mit der Unterbringung der Flüchtlinge. Aber dass das im Nachhinein, wenn man das kommuniziert, wenn man sagt, warum passiert denn das? Was ist denn die politische Lage in Europa oder in der Welt? Dass das dann doch nachvollziehbarer wird und die Menschen das dann auch mittragen. Bis zu einem gewissen Grad natürlich immer auch.
Wenn Arek Szczesniak sagt, Herr Groß, dass Menschen häufig es eben einfach auch nicht verstehen, deswegen Kommunikation so wichtig ist, ist Politik im Erklären aus Ihrer Sicht ganz grundsätzlich einfach schlechter geworden oder ist die Welt einfach so viel komplexer geworden?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, da spielt ein politischer, persönlicher Standpunkt auch eine große Rolle, wie man Kommunikation von Politiker und Politikern wahrnimmt. Also es gibt ja durchaus Aussagen, was wir auch aus Experimenten kennen, die exakt gleiche Aussage wird anders wahrgenommen, wenn man dann später sagt, wer diese Aussage getroffen hat. Wenn man einfach schon diesen Filter dann hat, dass man einfach aus persönlicher Präferenz diese Aussage dann vielleicht lieber doch nicht zustimmen möchte, obwohl man eigentlich den Inhalt teilt. Plus es gibt natürlich unterschiedliche Kommunikationsstile. Ich weiß nicht, ob es der bessere Kommunikationsstil war, wenn man sich an die 90er Jahre und Gerhard Schröder zurückerinnert mit der quasi Basta-Politik. Ich glaube, das würde in so einer Krisenlage wie es jetzt oder Polykrisen oder wie man es auch nennen möchte, nicht mehr funktionieren. Das wäre ja das, was Herr Szczesny ja gesagt hat. Also man kann nicht einfach sagen, das wird jetzt so gemacht. Und das ist halt so. Was aber damals gemacht wurde, ist, es wurde trotzdem erklärt, aus welchen Gründen das ist. Und das sehe ich in vielen Teilen der Politik nicht, dass das erklärt wird. Oder dass, weil Sie vorhin meinten, 48% sagen, sie dürften nicht mehr, trauen sich nicht mehr zu sagen, was sie sagen wollen. Ich sehe das tatsächlich auf politischer Seite genauso, dass da so auf Zehenspitzen bei manchen Themen rumgetrippelt wird, um gewisse Schlagwörter zu vermeiden oder nicht in das Fahrwasser von anderen zu kommen. Und das macht es aber schwierig, weil dann bestimmen wirklich diejenigen, die den Diskurs, den wirklich radikaler haben möchten, egal von welcher politischen Seite und egal bei welchem Thema. Das muss nicht nur Flüchtlinge sein, da geht es ja auch, weil Sie die Kommunen ja vorhin angesprochen haben, Kindergrundsicherung, Schulen etc. Das wird dann auf die Kommunen ja im Grunde abgeladen und gesagt, macht mal. Und wenn das finanziell nicht könnt, ja, ist halt euer Problem. Aber rechtlich ist so die Vorgabe, macht mal. Aber die Erklärung fehlt dahinter. Die, die es erklären müssen, sind dann wieder die vor Ort. Und da muss man ehrlich sein, das sind häufig ja ehrenamtlich Tätige, wenn wir jetzt über die Politikerinnen vor Ort sprechen, die eben nicht auch so geschult sind, das zu können. Die, die das geschult sind und das jahrelang über eine Parteikarriere auch natürlich geübt haben, das sind die, die es eigentlich erklären müssten, aber die sehe ich jetzt nicht unbedingt immer vor Ort, sondern beruflich bedingt sind die halt auch woanders.
Seid ihr in der Kommunikation, Arek, vorsichtiger geworden, wie ihr kommuniziert? Oder spürt ihr das auch, dass es da einen, ja, ich sag mal, ein etwas Nicht-Sagbares gibt, oder wie er groß sagte, sondern spielt man denen in die Hände, sag ich mal, die eher radikale Lösungen haben?
Also ich glaube, wir hatten gerade vor einem halben Jahr einen Bombenverdachtsfall bei uns in der Gemeinde Schwöper, wo es darum ging, einen Blindgänger unter einer Kindertagesstätte gefunden zu haben. Und da haben wir sehr, sehr direkt, offen und kommuniziert. Also da würde ich den Unterschied gar nicht machen. Was ich ganz spannend fand bei Herrn Groß, Sie hatten gesagt, natürlich können Menschen, die parteipolitisch Karriere gemacht haben, die sich hochgearbeitet haben bis auf Bundesebene, natürlich dieses Instrument Kommunikation besser einsetzen und wissen auch, mit welcher Methode ich wem was beibringe oder wem was erkläre. Und ich glaube, da ist dann der Vergleich zwischen Kommune und Bundesebene. Denn am Ende, wenn wir über Vertrauen, wenn wir wieder ganz zu Anfang unseres Gesprächs kommen und sagen, Vertrauen, was ist das eigentlich und wie schaffen wir das? Und warum ist auf kommunaler Ebene das Vertrauen so viel stärker als auf Bundesebene? Man nimmt den Menschen auf Bundesebene, glaube ich, nicht mehr ab, dass sie das, wofür sie verantwortlich zeichnen, tatsächlich inhaltlich können. Das Beispiel, ich persönlich bin Ordnungsamtsleiter, das bedeutet, man nimmt mir ab, dass ich ordnungsrechtliche Vorschriften kann und umsetzen kann. Ein Bauamtsleiter nimmt man ab, der kann einen Bebauungsplan lesen. Wenn ich nun jetzt aber ein Landwirtschaftsminister bin, der aber Politikwissenschaft studiert hat, da muss man sich natürlich fragen, okay, der kann kommunizieren, der ist in der Öffentlichkeit, der ist patent, aber wo ist eigentlich das Fachwissen? Ich glaube, diese Frage müsste man noch einmal beantworten.
Spannender Einblick, ja. Herr Groß.
Da sind wir bei dem großen Problem, also wenn wir dann über Vertrauen reden, dann sind wir eigentlich schon beim Punkt, aber auch politische Bildung. Das ist ja im Grunde die große Frage, die uns dann beschäftigt. Was erwarten Bürgerinnen und Bürger von jemandem, der oder die ein Ministerium leitet? Ist das Fachwissen? Also muss jemand das Landwirtschaftsministerium leiten, der selber Agrarwissenschaftlerin ist? Oder geht es bei dem großen Ministerium darum, jemand, der das leiten kann? Also der weiß, was Verwaltung bedeutet, wie man so einen großen Rahmen leitet. Bisher war es immer so, beim Justizministerium, da sind sich immer alle einig. Gut, das sollte ein Jurist, eine Juristin sein. Genauso beim Innenministerium, mit Ausnahme Horst Seehofer. Bei allen anderen, ich bin da tatsächlich hin und her gerissen. Ich verstehe diesen Punkt und ich kann den komplett nachvollziehen, weil man das so gewohnt ist. In der Gemeinde möchte ich das nämlich genauso haben, dass jemand das Finanzdezernat leitet, der weiß, wie man mit Zahlen umgeht. Ob jemand im Finanzministerium, wo so viel Expertise ja da ist, das auch im kleinsten Detail haben muss, Das hatten wir auch schon ganz oft. Da kam aber dann häufig, oh, der Minister, die Ministerin, die verhindert jetzt aber Dinge, weil die sich eingraben in ihren Akten und wirklich jeden einzelnen Bescheid noch selber prüfen wollen, weil sie sind ja selber ausgebildet. Also da spielt immer die politische Lage natürlich auch eine Rolle, ob man sagt, das verhindert das jetzt eher oder man bräuchte jemanden, der das macht. Aber ich verstehe die Forderung, die dahinter steckt, dass wenn es von einem Gebiet zu weit weg ist oder wenn wir Wechsel haben, jemand war Gesundheitspolitik und macht auf einmal dann auf Umwelt oder ist dann Finanzen oder so, dass das schwierig zu vermitteln ist. Gleichzeitig würde ich sagen, wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass der Pool an Leuten so unglaublich groß ist, dass wir überall diese Expertise finden.
Das heißt, wir müssten Minister eher als verwaltende Person der Fachleute sehen, während auf kommunaler Ebene die Person, die für etwas steht, auch die Fachperson in einer Person ist. Herr Czesniak, Sie wollten auch gerne was dazu sagen.
Richtig, ich würde da gerne, es soll jetzt zwar kein Zwiegespräch werden, lieber Herr Groß, aber ich finde die Aussage von Ihnen sehr spannend. Und da kommt natürlich der zweite Punkt dazu. Also A, würde ich nie drüber sprechen, dass Minister oder Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, egal auf welcher Ebene, verwalten, weil ich finde, das ist ein sehr trockener Begriff, der die heutigen Herausforderungen so auch nicht mehr wiedergibt. Denn wir machen ganz, ganz viel, aber wir verwalten nicht mehr. Und neben Kommunikation, und da würde ich Ihnen dann auch zustimmen, Herr Groß, dann gibt es aber meiner Meinung nach die emotionale Verpflichtung zumindest, wenn jemand Minister oder Ministerin wird, auf welcher Ebene auch, oder Führungspersönlichkeit wird, dass man denen auch das Rüstzeug zur Führungspersönlichkeit mitgibt. Denn ich bin da bei Ihnen. Man muss nicht in allen thematischen Bereichen drinstecken. Man muss aber führen können. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt neben dem Thema Kommunikation, der dann vergessen wird. Weil es dann nicht darum geht, was hast du studiert und wie kannst du deine politischen Überzeugungen rüberbringen, um gewählt zu werden in unserer Demokratie, sondern was kannst du bei einem Großunternehmen, Ministerium eigentlich als Führungskraft bewegen?
Herr Groß, direkt darauf.
Ja, wenn ich gleich dazu, weil ich teile das alles, was Herr Czesniak gesagt hat. Ich würde einen Punkt rausgreifen, weil Sie gerade gesagt haben, es geht nicht darum, was hast du studiert? Und ich glaube, das ist eines der Probleme, die viele Leute haben, das Wort studiert. Wir erwarten im Grunde schon, dass die alle ein Studium haben und gleichzeitig kritisieren wir aber, da sitzen ja nur Leute, die nie in Anführungszeichen richtig gearbeitet haben, sondern die haben ihre Parteikarriere gemacht, dann waren sie an der Uni, dann kommen sie in meisten Fällen aus besseren Elternhäusern. Also Arbeiterkinder sind immer noch deutlich unterrepräsentiert. Ich finde, das gehört zu diesem Vertrauen auch noch dazu, dass wir auf kommunaler Ebene nicht nur den persönlichen Kontakt näher haben, sondern tatsächlich auch einen näheren Kontakt von unterschiedlichen Lebenswelten, der sich in der Kommunalverwaltung eher widerspiegelt als in der Landesverwaltung und vor allem auch in der Bundesverwaltung oder halt auch jeweils in den politischen Gremien.
Also nicht nur verwalten, sondern vor allem eben gestalten und eben als menschlich, als Person da sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wenn ich das mal eng zusammenfasse, sag ich mal, was vielleicht Kommunalpolitik auch anders macht als heute Politik. Und das war vielleicht auch vorhin die Frage so ein bisschen dahin, Herr Groß, das vielleicht zum Abschluss, weil ich Sie vorhin so ein bisschen danach fragte, kann der Politiker das heute eigentlich noch sagen? Sie sagt, die Basta-Politik von Gerhard Schröder funktioniert nicht mehr, aber ein Arbeiterkind, Franz Müntefering, ich nehme ihn mal so als Beispiel, hat ja ganz anders funktioniert, als das heute eine Ricarda Lang oder wen auch immer man nimmt, mit einer klassischen Politkarriere macht. Ist das vielleicht der wesentliche Unterschied, der Bundespolitik so viel ferner weg sein lässt?
Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es unterschiedliche Kommunikationskanäle inzwischen gibt. Also für Franz Müntefering, um das Beispiel zu nehmen, da gibt es halt die öffentliche Rede, aber vor allem den Kontakt im Wahlkreis, wo man auch in einem, sagen wir, einen geschlossenen Raum, wo nicht alles wie heute mit einer Handykamera oder auf Video festgehalten wird, durchaus auch mal Forscher jemanden Kontra geben kann etc. Heutzutage, wo alles gefilmt wird und Schnipsel zusammengestellt werden und eine Aussage aus einer längeren Aussage herausgeklippt werden kann, kann ich das nachvollziehen, dass man anders kommuniziert. Welcher Punkt mir noch wichtig wäre, ist natürlich aber, die Politikerinnen antworten auch tatsächlich natürlich eventuell auch so, wie sie angesprochen werden. Von der anderen Seite, also das darf man nicht vergessen, dass gerade Kommunalpolitikerinnen oder auch die Verwaltung ja diejenigen sind, die nicht nur positive Rückmeldungen bekommen. Und ich kann jeden verstehen, der die Kommunikation einschränkt, wenn der erste Kontakt nicht ist, ich habe da ein Problem, ich sehe das so und so, sondern wenn da gleich draufgehauen wird, wie, was macht ihr alles falsch oder körperliche Bedrohungen ausgesprochen werden. Und das kriegen wiederum ja diejenigen auf der kommunalen Ebene eher ab als auf den anderen Ebenen. Und ich glaube, das ist was sich im Diskurs radikalisiert hat, dass wir Da bin ich mir nicht so sicher, ob frühere Politikerinnen da anders kommuniziert hätten. Weiß ich nicht. Ich kenne immer nur dieses Bild von Helmut Kohl, als er beschmissen wurde mit dem Ei und es quasi dann versucht hat, selber zu regeln. Würden wir das heute noch gutheißen in Zeiten von Social Media, wo man das sieht? Ja, ich glaube, es gibt einen Teil, der sagt, ja, endlich tut es mal wieder jemand. Aber es wird auch einen Teil geben, der sagt, darf man sich als Politikerin und Politikerin so verhalten? Also wir legen denen ja auch ein Korsett moralisch schon an, aus dem man schwer ausbrechen kann bei der Kommunikation. Und gleichzeitig sagen wir, es ist aber langweilig, wie die kommunizieren, weil alle in etwa auf dieselbe Art kommunizieren.
Herr Czesniak, kennen Sie das aus der kommunalen Praxis auch? Sind Sie da schon mal einer Einschüchterung begegnet oder Menschen, die Sie kennen aus Ihrem Bereich?
Gott sei Dank ist das bei uns in der Art und Weise noch nicht vorgekommen, mir persönlich auch nicht. Ich kenne zwar ein paar Geschichten, aber die habe ich natürlich jetzt nicht verbrieft. Ich glaube, das ist aber, was auch Herr Groß meinte, darauf abzuzielen, Menschen sind dann gefrustet. Die Bürgerinnen und Bürger sind gefrustet und kommen dann und müssen sich Luft machen. Und die Frage ist, wie reagiere ich eigentlich als Verwaltungsmitarbeiter darauf? Und wir reden jetzt nicht über die Extremsituation Einschüchterung, ne, sondern wir reden einfach darüber, da kriegt jemand seine Genehmigung nicht, da kriegt jemand eine Versagung, wie auch immer. Da muss man den einfach mitnehmen. Und die Erfahrungen, die wir machen, die ich bis jetzt in meiner Zeit in der Verwaltung gemacht habe, ist, in dem Moment, wo du klar kommunizierst, wo du den Menschen auch erklärst, warum die Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde, verstehen die Menschen das. Die dürfen ja trotzdem emotional sein und traurig und angefasst, aber die verstehen das. Und ich glaube, das ist dann auch der Unterschied zur Bundesebene. Auf Kommunalebene bemühe ich immer das Beispiel Verwaltung und Kommunalpolitik als Tandem. Das funktioniert natürlich auch etwas einfacher bei einem Samtgemeinderat mit 40 Abgeordneten und einer dazu stehenden Verwaltung als zu einem Bundestag mit über 700 Abgeordneten und Riesenunternehmen der Ministerien. Ich glaube, dass es da dann auch nochmal die Verbindung zu gibt, weshalb es auf kommunaler Ebene einfacher ist, mit Menschen so offen zu kommunizieren.
Als Abschlussfrage für diese sehr schöne Diskussion würde ich gerne nochmal in die Runde fragen, wenn man jetzt starten möchte, das Vertrauen wieder aufzubauen, die Kommunikation vertrauensvoll zu machen, was wären jetzt die ersten Steps? Was können wir alle tun, um das Vertrauen aufzubauen, dass die Kommunikation wieder direkt werden zu lassen?
Der Disclaimer ist, das ist die Mindermeinung hier in der Politikwissenschaft, wenn ich jetzt die Perspektive reinbringe. Ich gehöre zu der Mindermeinung, die sagt, wir brauchen wieder mehr Parteien vor Ort. Als Ansprechpartner und als Gruppierungen, die kommunizieren sollen. Weil das sind die, wenn wir davon ausgehen, dass Wählerinnen und Wähler wissen nun mal auch nicht immer, ist jetzt nur die Kommune dafür zuständig oder der Bund oder das Land, dass die Ansprechpartner haben. Wenn es um das Vertrauen geht, es ist auf kommunaler Ebene, ich kenne das aus meiner eigenen Gemeinde, durchaus hilfreich, wenn es solche Bürgerversammlungen gibt. Wenn das aber auch nicht immer von den Bürgerinnen eingefordert werden muss, sondern tatsächlich auch selber von oben kommt. Und mit oben meine ich jetzt nicht die Verwaltung, sondern der Gemeinderat oder Bürgersprechstunden, aber halt nicht dann einmal im halben Jahr oder im Jahr kurz bevor die Kommunalwahl ansteht, der Bürgermeister sich die Ehre gibt in der Gemeindehalle. Jetzt wird dann mal darüber diskutiert, was eigentlich den Leuten unter den Nägeln brennt, sondern das muss eine institutionalisiertere oder zumindest eine ritualisiertere Form haben, dass das regelmäßig ist und dass das auch wahrgenommen wird. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht noch gar nicht so richtig hatten, ist, Unmut zu äußern gehört dazu. Aber der Unmut bleibt ja nur bestehen, wenn man das Gefühl hat, dass die andere Seite es entweder nicht erklärt oder sagt, wir nehmen das mit auf, aber nachher wird es nicht umgesetzt. Das ist immer so mein Aber manchmal gegen Bürgerräte oder andere Dinge, dass wenn das nicht dann gesagt wird, ja, wir nehmen das mit und nachher entscheidet der Gemeinderat halt trotzdem anders, dann ist das so nice to have, aber da würde ich mir als Bürger ja tatsächlich verarscht vorkommen. Ich springe da Zeit ein, die hören sich das an, nicken alle fleißig, sagen, wir nehmen das mit und nachher spielt das überhaupt in der Entscheidungsfindung gar keine Rolle mehr. Wenn es keine Rolle spielt, aus anderen Gründen, verwaltungsrechtlich, finanztechnisch, dann erklär mir das bitte, dass das so ist. Und dann glaube ich, dass das Leute auch verstehen und dass Vertrauen zumindest nicht weiter beschädigt wird. Vertrauen aufzubauen ist eine Sache, die wird nicht von einem Jahr aufs nächste gehen. Das ist ein langwieriger Prozess. Aber irgendwann muss man damit anfangen. Und wenn nicht jetzt, wann dann?
Herr Czesniak, würden Sie auch sagen, da müsste man anfangen, dass die Prozesse transparenter werden?
Auf jeden Fall. Den Ball von Herrn Groß nehme ich sehr, sehr gerne auf, wenn wir über Bürgerbeteiligung sprechen. Digitale Bürgerbeteiligungsformate. digitale Ratsplattform, wo sich Bürgerinnen und Bürger auch informieren können. Und ich bleibe dabei, kommuniziere mit den Bürgerinnen und Bürgern so, wie du selber wie du möchtest, dass man mit dir kommuniziert. Denn das ist ja, da schließt sich dann diese Folge auch sehr schön, Herr Groß. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Diskussion miteinander. Denn in dem Moment, wo man die Bürgerinnen und Bürger, wo man den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin ernst nimmt, wo man den wirklich sagt, das, was du mir gerade erzählt hast, das verstehe ich, das nehme ich auf, das bewerte ich, aber erklär ihm bitte auch, warum du dich gegebenenfalls dagegen entschieden hast. Und das ist ja kein typisches Problem aus der Politik oder Kommunalpolitik oder Bundespolitik, das ist ein ganz großes Problem auch bei Menschenführung, bei Mitarbeiterführung, dass wir nicht richtig authentisch, für mich ist immer dieses Wort authentisch ganz wichtig, denn jeder von uns ist ja unterschiedlich als Mensch, aber dass wir nicht authentisch kommunizieren. Und ich glaube, wenn wir alle auf allen Ebenen, gerade in dem Bereich, noch mehr aufsatteln, dann kriegen wir es auch wieder hin, dass die Menschen verstehen, was wir machen, warum wir es machen, weil wir alle ein gemeinsames Ziel haben am Ende des Tages, wenn man das so global sieht und global sehen möchte.
Herr Schomann, würden Sie auch sagen, authentisch kommunizieren ist jetzt das Erste, was wir tun müssen?
Naja, ich bin ja auch vorher Bürgermeister gewesen und was in Upper leider nicht möglich war, weil die Zeit uns da überholt hat und eingeholt hat, ist die Kommunikation eben mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, in Einwohnerversammlungen, in Bürgerveranstaltungen, in Sprechstunden. Man muss viel reden, kommunizieren, die Leute mitnehmen. Und das machen wir Kommunen. Also ich kann das jetzt für mich sagen, für meinen Landkreis sagen. Ich kann das aus meiner Zeit als Bürgermeister sagen. Ich mache jetzt schon fast 10 Jahre Kommunalpolitik. Und das Entscheidende ist, dass die Bürger sich mitgenommen fühlen, dass sie Informationen bekommen, dass sie sehen, was in der Kommune funktioniert, aber auch sehen, was eben nicht funktioniert, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu äußern, in auch Bürgerversammlungen, weil dann ist es für die Bürger, die sich vielleicht nicht trauen, in die Sprechstunde zu gehen und vis-à-vis zu sprechen, in der Masse halt auch leichter, Probleme anzusprechen. Auch solche Formate müssen da sein, also Bürgerversammlungen durchzuführen, um einfach auch ein Gefühl zu kriegen. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch die Bundes- und Landespolitiker mehr täten und dann einfach runterkommen, bei solchen Veranstaltungen mit bei sind und das mitkriegen, was uns bewegt, wo es hakt und klemmt. Weil da kann nur alle von profitieren, wenn man das transportiert. Deswegen mache ich auch keine Bürgerversammlungen mehr zum Thema Migration und Unterkünfte, wenn das Land nicht am Tisch mitsitzt. Weil viele Themen, die besprochen werden, die uns die Bürger sorgvoll vortragen, sind im Wesentlichen bundespolitische Themen. Und da ist es immer schwer als Kommune, da was zu sagen, weil wir da keine Kompetenz haben. Also vor Ort, vor uns ist es, glaube ich, wichtig, die Bürger mitzunehmen, breite Diskussionen zu führen bei wichtigen Angelegenheiten. Und dann schafft man auch Vertrauen und Akzeptanz.
Ja, streiten aber richtig, wie das geht. Ich finde, das haben unsere Gäste heute nun wirklich mal sehr gut vorgemacht. Es waren spannende Einblicke aus 3 sehr unterschiedlichen Perspektiven. Danke an unsere Gesprächsteilnehmer für diese wahrlich sehr überfraktionelle Diskussionsrunde. Und es war der 3. und letzte Teil unserer Serie zum Thema Vertrauenskrise in Deutschland. Braucht unsere Demokratie ein Update? Noch ein Hinweis auf unsere Webinarreihe von Rebecca jetzt.
Am 13. Dezember können Sie nämlich Arkadiusz Czesniak noch einmal zum Thema Vertrauen in Kommunen stärken erleben. Er gibt dort nochmal ein ausführliches Webinar zu konkreten Handlungsempfehlungen und diskutiert auch mit allen Teilnehmenden über die Möglichkeiten zur Stärkung des Vertrauens in Kommunen. Das am 13. Dezember ab 16 Uhr. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage kommunal.de, aber auch hier in den Shownotes.
Ja, und unser Podcast, der erscheint ja immer am letzten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify, Apple Music, Deezer, natürlich auf unserer Homepage. Kurzum, wir sind im nächsten Jahr ab Januar mit 9 Folgen zurück, konkret am Mittwoch, den 31. Januar. 12 Folgen zu 4 verschiedenen Themen, unter anderem im nächsten Jahr ja 9 Kommunalwahlen, also in 9 Bundesländern finden Kommunalwahlen statt. Ich glaube, da haben wir einiges zu sagen und ich bin mir sicher, das ist auf jeden Fall was für Sie. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und bleiben Sie hören.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt. uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.